Dann holen wir jetzt mal vorwärts auf den 21. September, machen Episode 4, Klappe die zweite. Ja, du lachst.
Solange die Klappe die zweite bleibt.
Ja, oh Gott. Das würde reichen, ja.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Sabrina.
Nein? Hallo Kaya.
Doch.
Kaya, der Trailer ist erschienen. Also zumindest in unserer Zeitwelt ist der Trailer schon erschienen oder erst der Trailer. Und was sagst du, wie ist er angekommen?
Großartig. Ich bin schwer begeistert, vor allen Dingen über das schon vorhandene Feedback über einen Podcast, von dem bis auf 20 Minuten Trailer, wo wir erzählen, was wir vielleicht irgendwann mal machen, noch gar nichts passiert ist. Unser Discord-Server füllt sich. Wir gehen, glaube ich, schon auf die 40 Mitglieder zu. Das finde ich auch sehr schön. Hiermit also eine freundliche Einladung an euch alle da draußen, wenn ihr euch noch weiter mit uns über den Podcast austauschen möchtet. Den Link zum Discord-Server findet ihr in den Shownotes. Wir sind mega gut eingestiegen. Der Podcast ist in den Buch- und in den Fiction-Apple-Podcast-Charts schon gerankt gewesen. Ich glaube, Platz 13 und 26, also nicht schlecht. Weiter so. Und jetzt arbeiten wir daran, dass das natürlich so bleibt, beziehungsweise noch besser wird. Einverstanden?
Ja, nee.
Und wie gefällt es dir so? Ich meine, ich kenne das ja, wenn der Podcast draußen ist.
Es ist unheimlich aufregend. Es ist wirklich alles unheimlich aufregend. Und ja, schon ein bisschen stolz bin ich auch. Also ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal was mache, das in irgendwelchen Charts erscheint. Und nachdem die 13 meine Glückszahl ist, ist das natürlich mega, dass er gleich mit Platz 13 gestartet ist.
Er sinkt jetzt im Moment natürlich wieder ab, aber das geht, wenn jetzt die ersten Episoden kommen, geht das wieder nach oben. Ist überhaupt kein Ding, ne?
Ja, aber Einstieg auf Platz 13, hallo.
Ja, ich meine, klar, nur in Anführungszeichen bei Fiktion, glaube ich, ne? Aber egal. Hallo, Charts, hier sind wir. So, das ist
gehört.
Ja, wir werden gehört, das finde ich auch cool. Und wir haben auch Lob bekommen für eine professionelle Produktion. Ich werde das auch nochmal an, oder ich habe das weitergereicht an den genialen Sprecher unseres Intros. Mit dem bin ich nämlich verheiratet. Wollte ich an dieser Stelle auch mal erwähnt haben.
Vielen Dank von meiner Seite an ihn.
Ja, du bist nur froh, dass es nicht dein Mann geworden ist, oder?
Das wäre mir wurscht. Ihm glaube ich auch. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, sagen wir
ja,
es mal so.
Ja, ja. Alles prima. Und ja, unser Podcast ist auch schon in der internationalen Ted-Williams-Welt angekommen. Es gibt nämlich ein ziemlich großes Ted-Williams-Message-Board auf der Homepage vom Ted-Williams. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass da auch jemand dem Ted-Williams schon erzählt hat, dass wir einen Podcast machen. Also ihr dürft gespannt sein. Vielleicht geht da noch mal was. Das nur schon mal so als kleines Leckerli, als kleine Mohrrübe zum Weiter-Podcast hören. Und damit plage ich mal jetzt einfach den Bogen zu Episode 4. Das sind Kapitel 7 und 8, richtig?
8. Mhm.
Genau, der Erobererstern und Bittere Luft und Süße.
Genau. Fangen wir mit den Sternchen an, also uns, also dem Erobererstern.
Apropos Sternchen, auch vielen Dank für die Bewertungen und also Bewertungen in Sterneform bei Apple. Da kann ich das immer ganz schnell sehen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn sich mal jemand die Mühe macht, eine Rezension zu schreiben. Aber da sind auch schon die ersten da und es sind durchgehend 5 Sterne. Ich bin schwer begeistert.
Und auf Spotify kann man auch bewerten.
Ja, aber dafür braucht man die App. Und da ich die nicht habe, weil ich kleiner Apple-Junkie bin oder hier alle Geräte Apple sind, dann macht das keinen Sinn da, ne? Dann habe ich Apple Music. Hm. Aber gut. Und wir sind auch auf inzwischen allen Plattformen, die ich so geguckt habe, zu finden. Der eine oder andere sucht den Feed noch, da muss man vielleicht nochmal händisch suchen, aber ich denke, wenn jetzt diese Episode rauskommt, sollte das überhaupt kein Problem mehr sein. So, und jetzt zurück zum Thema. Der Erobererstern.
Genau.
Weißt du, was die erste Notiz ist, die ich mir hingeschrieben habe? Hat George R.R. Martin geklaut.
Ja, das ist wahrscheinlich, also vielleicht ist es ja noch so ein bisschen die Erinnerung an den Kometen, den wir im letzten Kapitel hatten.
Ja, und aber dass der George R.R. Martin den geklaut hat, ist doch klar, oder? Also den Stern meine ich jetzt, ne?
Da kommt eh noch mehr.
Ja, ja. Ja, in diesen Kapiteln kommt dann noch reichlich mehr. Aber es kommt generell noch mehr. Gut. So, was passiert?
Wir haben jetzt erstmal Frühjahr, Sommer und die Regentschaft von König Elias hat begonnen. Und alles blüht gefühlt auf, der Hochhorst belebt sich wieder, also ist wieder Leben in der Bude. Und ja, es gibt, glaube ich, ein Turnier nach dem anderen, das der Gute feiert. Wo jetzt die alten Priester und auch die das einfache Volk, das stattdessen arbeiten muss und nicht mitfeiern kann, glaube ich, nicht ganz so begeistert ist. Aber insgesamt haben wir hier irgendwie so eine Aufbruchsstimmung, finde ich.
Ja, das ist aber nur so ein bisschen die Einführung, ne? Also vielmehr ist das jetzt, das ist so ein 1,5 Seiten Absatz, ne? Also stell dir eine große Party vor und sie dauert eigentlich schon ziemlich lange. Hm? Und dann treffen wir unseren Simon wieder.
Ja, und der Simon übt Schreiben. Nachdem er jetzt nicht nur lesen üben muss, sondern auch noch schreiben, ist er, glaube ich, nicht so wirklich begeistert davon.
Ja, vor allem, weil er ja was abschreiben soll, von was er nicht versteht. Also der Doktor sagt ihm halt, du kannst dich viel besser darauf konzentrieren, wie du die Buchstaben malst, wenn du nicht von dem abgelenkt wirst, was da steht. Und deswegen soll...
Ja? Das würde erklären, warum er in der Grundschule auch immer nur erst Schwungübungen macht und irgendwelche komischen Wörter schreit.
Das scheint ja irgendeinen pädagogischen Hintergrund zu haben. Man weiß es nicht so genau.
Eigentlich begutachtete Dr. Morgan es auch gerade so die Sachen, die Simon vorher sauber gemacht hat. Simon erwartet schon wieder, dass er halben Anschluss bekommt, aber anscheinend ist gar nicht so schlimm gelaufen.
Also der Doktor ist mit dem, was er da so macht, eigentlich ganz gut zufrieden. Also mit dem, was Simon da macht. Und Simon findet es einfach nur doof. Der sieht die Sonne nicht, er kommt nicht nach draußen, er muss putzen und fegen und schreiben. Und das entspricht so überhaupt nicht dem, was er sich so vorgestellt hat.
Ja, ich glaube, so seine anfängliche Begeisterung, ein Lehrling zu sein, ist ziemlich drastisch abgekühlt.
Ja, das passt sehr gut. Wir kommen dann nochmal zurück auf dieses Bild mit dem Erobererstern, weil Simon fragt den Doktor dann, er könnte ihm ja wenigstens mal erklären, was das für Bilder sind in diesem Buch, weil das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Das Buch ist auf Nabanai, ist also ein Buch aus Naban und Simon möchte gerne wissen, was das für ein Bild ist. Da ist wohl so ein Mann mit einem Gehörn drauf abgebildet und es hat so eine Unterschrift. Hast du es gerade auf dem Schirm, was da drunter steht?
Der groteske Holzschnitt eines Mannes, der ein Geweih trug und große, starre Augen und schwarze Hände hatte. Zu seinen Füßen duckten sich scheu zurückweichende Gestalten. Über dem Kopf des Gehörnten hing am tintenschwarzen Himmel eine flammende Sonne. Hier zum Beispiel, Simon deutet auf das seltsame Bild, hier unten steht Sa Istridan Konkidies. Was bedeutet das?
Genau. Und da sagt Morgan es ihm halt tatsächlich, ja, das heißt der Stern des Eroberers und das gehört zu den Dingen, die Simon nicht wissen muss. Dann ist Simon natürlich schon wieder nörgelig.
Also bitte, dann ist er schon neugierig und interessiert sich für was und will was lernen und dann wird ihm quasi das, oder was heißt ja quasi, es wird ihm tatsächlich das Buch vor der Nase zugeschlagen. Er ist doof. Da wäre ich auch grantig.
Ja. Und dann fragt der Doktor den Simon, aber ja, was möchtest du denn lernen?
Magie.
Und Simon, Magie. Und dann erklärt ihm der Doktor, ja, aber Magie, also was ist denn mit Lesen? Ja, sagt er, aber Bücher sind doch nur Geschichten über irgendwas. Warum soll ich Bücher lesen wollen? Und dann bringt der Doktor ein wirklich wunderschönes Bild. Und zwar, ich lese das auch gerade mal vor, Bücher sind eine Art Magie. weil sie Zeit und Raum sicherer umspannen als alle Zaubersprüche und Wundermittel. Was hat der und der vor 200 Jahren über das und das gedacht? Kannst du durch die Zeit zurückfliegen und ihn fragen? Nein, oder doch wahrscheinlich nicht. Ich finde, das ist ein wunderschönes Bild, das eigentlich auf alle Bücher zutrifft und was man sich vielleicht auch öfter nochmal vor Augen führen sollte. Wobei ich tatsächlich mit alten Büchern auch meine Schwierigkeiten habe, weil das von den Formulierungen her manchmal ja auch schwer zu verstehen ist.
Ja, ich denke, das kommt wahrscheinlich auch auf die Bücher an. Manche sind vielleicht etwas schlechter und besser gealtert. Also glücklicherweise haben wir hier eine Geschichte, die wunderschön geschrieben ist.
Und die auch tatsächlich nicht altert, weil sie ist ja schon ein paar Tage alt. Sie hat ja schon ein paar Tage auf dem Buckel, ne?
Mhm.
Ja, ne, das sind ja jetzt 25 Jahre. Das erschien 1988. Das, ja.
Ja, aber er schreibt die Bücher ja auch noch als Fallen. Nicht nur als Magie, sondern auch als Fallen. Die Stelle fand ich auch sehr schön. Eine Falle von der besten Sorte. Ein Buch ist die einzige Fallenart, die ihren Gefangenen, nämlich das Wissen, für immer lebendig hält. Je mehr Bücher man hat, je mehr Fallen man hat und desto größer ist die Chance, ein ganz besonderes, scheues, glänzendes Tier zu fangen, das sonst stirbt, ohne dass jemand es zu Gesicht bekommen hat. Fand ich auch eine wunderschöne Stelle. Also gerade damit irgendwie irgendwelche Wesen zu fangen, vielleicht in irgendwelchen fantastischen Welten. Herrlich.
Aber Simon reicht das nicht. Er möchte halt immer noch Magie lernen. Diese alten Geschichten, das... Also ich glaube, Simon versteht unter Magie wirklich sowas wie Abracadabra, Sesam, öffne dich. Und wirft dem Doktor dann entgegen, ja, aber was wäre denn mit richtiger Magie? Also das, was Prürates macht.
Da reagiert der Dr. Morges nicht so wirklich begeistert darauf. Weil er von den Prürates augenscheinlich und auch nicht wirklich überraschend gar nichts hält.
Ja, das ist nicht wirklich eine Überraschung, finde ich. Morganis sagt dann auch, dass Simon sich von Prürates fernhalten soll und nicht über ihn reden soll. Und Morganis warnt Simon eindringlich vor Prürates, weil ihm die richtige Art von Furcht fehlt. Also Prürates scheint halt einfach von nichts Angst zu haben.
Ja, aber anscheinend wird Prürates auch dafür von allen gefürchtet. Also es gibt nicht nur Morgan, das ist, glaube ich, der Meinung, sondern eigentlich die Mehrheit der Leute ist der Meinung, dass mit Prürates nicht unbedingt Kurt Kirschenessen ist.
Ja, und das bringt er jetzt auch wieder, also Morgan ist, wieder mit seinem Fallenbild wieder in Zusammenhang. Ne? Also es ist wunderschön. Ich habe dir von Fallen erzählt, von der Suche nach Wissen, die wie die Jagd nach einem Scheuntier ist. Nun, während ich, Zusatz von Kaya, der Doktor redet gerade, und andere Wissenssuchende zu unseren Fallen hinausgehen, um nachzusehen, was für ein buntes Geschöpf wir zu fangen das Glück gehabt haben, reißt Prürates nachts weit seine Tür auf und wartet, was hereinkommt. Das Problem bei Prürates Methode ist jedoch, dass man das Tier, das zu Besuch kommt, vielleicht nicht haben will und dass es dann schwer ist, sehr, sehr schwer, die Tür wieder zuzumachen.
Ja, man weiß nie, was man bekommt, ne?
Ja.
Aber an der Stelle verlassen wir die beiden wieder und gehen zurück auf den, ja, ich glaube, so Turnierplatz und treffen auf Jonas und Iskrimur.
Ich glaube, du meinst Josua.
Josua, ja. Danke. So viele Namen. und Iskrimur ist mit seiner bärbeißigen Art tatsächlich eine meiner Lieblingsfiguren bis jetzt.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich mag ihn auch sehr. Er hat auch... Ja, wir werden ihn eine lange Zeit begleiten. Also keine Sorge, der bleibt dir erhalten.
Das ist schön.
Mhm.
Ja, also er macht einen Übungskampf mit Josua. Und die beiden trainieren natürlich nur mit Holzschwertern, in Anführungszeichen. Aber es ist, glaube ich, ziemlich unentschieden, wie der Kampf zwischen den beiden. Und inzwischen...
Josua ist ja der mit der einen Hand, nur noch mal zur Erinnerung. Während Iskrimur halt schon deutlich älter und auch, er sagt es selber, fett ist. Ne? Also das scheint schon ein ebenbürtiger Kampf zu sein.
Und nicht zu vergessen, es ist heiß. Wir haben nämlich inzwischen November und es ist für die Jahreszeit viel, viel zu warm und viel, viel zu trocken.
Mhm.
Das zieht sich hier gerade auch ein bisschen so durch, dass es allgemein sehr warm und sehr trocken ist. Jedenfalls bekommen die beiden dann auch noch Gesellschaft. Nachdem sie gerade mal so am Boden rumliegen und sich mal ganz kurz eine Verschnaufspause gönnen, kommen auf die beiden zu der König Elias und Pryrates.
Mhm.
Und zwar Pryrates in der flatternden Robe einer kameradschaftlichen Scharlachfledermaus.
Ja, habe ich mir auch unterstrichen, fand ich auch sehr schön. Genau. Mhm. Ja, und Iskrim nur, der nutzt jetzt die Gelegenheit und sagt, hey, König, wenn du hier schon mal, nein, er sagt das natürlich nicht so respektlos, aber wenn wir jetzt hier sowieso schon mal informell zusammenkommen, hätte ich da wohl mal ein Anliegen. Und dann wird der König ziemlich fuchtig und sagt ihm so nach dem Motto, ja, warum kommst du damit nicht zu meinem offiziellen, wie sagt man das? Zur offiziellen Audienz.
Würde ja Iskrim nur gerne, aber das klappt ja irgendwie nie, weil anscheinend die offizielle Audienz der König auch meistens nicht wirklich anwesend ist.
Mhm.
Sondern er treibt sich eher die ganze Zeit bei Pryrates im Yeldin-Turm rum. Also notgedrungen bleibt ihn ja jetzt so direkt angesprochen gar nichts anderes übrig, als sich mit Iskrim nur darüber zu unterhalten, der sich eben beschwert, dass Truppen von ihm abgezogen wurden und er da Ersatz braucht, weil sonst kann man dann diese Straßen nicht bewachen.
Ja, also, genau. Es geht also um die Frostmarktstraße, ne? Oder Welthelmstraße, jedenfalls eine von denen da oben im Norden. Der König hat seine Garnison in Westwindby abgezogen, da fehlen die Leute. Und Iskrim nur sagt hier, wenn wir hier diese Straße sichern sollen, dann brauchen wir jetzt aber wieder Leute in dieser Garnison. Sonst funktioniert das nicht. Und dann ist der König ziemlich aufgebracht und sagt so nach dem Motto, was soll das eigentlich? Skali von Karlskrüke behauptet, du scharst deine Leute bei dir in Elvritzhalla und in Narved um dich. Du hast genug Leute. Und dann passiert eigentlich das, was unweigerlich immer passiert. Der König und sein Bruder geraten sich ziemlich in die Haare.
Ja, weil Josua der Meinung ist, Skali ist eh ein Lügner und erzählt nicht die Wahrheit.
Ja, ja.
Also die zwei, wenn du die zwei Brüder irgendwie 5 Minuten zusammenlässt, artet das immer in Streit aus. Die Frage ist nicht ob, sondern nur wann.
Mhm.
Ja, aber tatsächlich, ich glaube sogar Pryrates greift ein bisschen ein, versucht das Ganze ein bisschen abzuwiegeln, sagt ihm, komm, wir gehen weiter.
Ja, und das Wetter und die Hitze und genau, das alles, ne?
Das macht schon aggressiv, so ist nicht. Aber dann kommt natürlich der König Elias auch noch auf die glänzende, in Anführungszeichen, Idee. Och, er könnte ja mal wieder einen Übungskampf mit seinem Bruder austragen. Ist ja schon Ewigkeiten her, dass die beiden das gemacht haben.
Mhm.
Also Ewigkeiten, so lange scheint das her zu sein, als Josua seine Hand verloren hat.
Mhm.
Die beiden den letzten Kampf bestritten haben. Und wo ich immer noch der Meinung bin, Elias ist anscheinend an dem Verlust von Josuas Hand schuld.
Ja, also
meine Theorie.
Ist da irgendwas, denn die beiden bekriegen sich so ein bisschen, die einigen sich dann auch auf so eine mehr oder weniger Unentschieden und dann geht der König mit Pryrates wieder seiner Wege und Josua murmelt dann am Ende, stehen denn immer die Toten zwischen den Lebenden? Also es scheint schon irgendwo was zu sein aus der Vergangenheit, was da zwischen den beiden vorgefallen ist, was der Leser jetzt noch nicht und weiß.
Und für mich hört sich das, stehen denn die Toten zwischen den Lebenden, das scheint sich jetzt nicht nur auf den Vater zu beziehen, weil Elias war ja der erklärte Liebling des Vaters, aber nur daran kann es nicht gelegen haben, da ist mehr dahinter. Wie gesagt, ich glaube da immer noch an eine Dreiecksbeziehung. Kaya hält gerade ein imaginäres Schild mit keinem Kommentar hoch.
Ist unser Running Gag, also wir haben diese Episode, nehmen wir jetzt gerade das zweite Mal auf und wir haben letztes Mal, mehrere Male habe ich dieses Kein-Kommentarschild hochgehalten, weil ich ja dann immer denke, ich sage da lieber gar nichts zu, weil egal, was ich sage,
man weiß es nicht.
Man weiß es nicht, genau. Also dieses Kein-Kommentarschild mussten wir jetzt nochmal in diese Welt bringen. Ich möchte aber aus dieser kleinen Szene noch eine Sache erwähnen, und zwar nochmal die Erwähnung, Herr George R. R. Martin war in seinem Abschreiben wirklich nicht kreativ, denn das lange, schmale Schwert von Josua hat einen Namen. Das heißt,
Neide.
intelligenterweise Neidel. Ihr erinnert euch an Arias Nidel, ja? Ich glaube, auf dem Deutsch heißt es dann Nadel auch, ne?
Ja.
Ja,
das
ne?
ist die Nadel, ja.
Also Neidel, Nidel, ja, man kann sich da eigene Dinge überlegen. Elias hackt da so ein bisschen drauf rum, so nach dem Motto, dass Josua seinen Neidel nicht dabei hat. Und Josua hackt zurück, so nach dem Motto, und wieso hast du Hellnagel nicht? Also Hellnagel, das wissen wir ja, das hat Josua dem König Johann zur Beerdigung mit ins Grab gegeben. Und eigentlich wollte Elias ja, dass es an Elias geht. Wir wissen ja auch noch nicht, was es damit so auf sich hat.
Was ich nach wie vor sehr seltsam finde, weil ja das Schwert eigentlich erstmal bei Strupp war und der es in seiner Truhe verschlossen hat. Deswegen hat es mich sehr überrascht, dass es dann auf der Beerdigung aufgetaucht ist und von Josua eben seinem Vater mit ins Grab gegeben wurde. Mhm. Weil, wie gesagt, das war ja eigentlich der erklärte Wille des Vaters. Also bin ja mal gespannt, wie das noch aufgelöst wird.
Ja, das könnte noch ein Weilchen dauern, bis sich das auflöst. Aber gut. Dann sind wir jetzt kurz vor Weihnachten und wir treffen Simon dieses Mal wieder. Nachdem das letzte Kapitel ja aus Iskrimnurs Sicht war, treffen wir Simon jetzt wieder der letzte Abschnitt, Kapitel war es ja nicht ganz. Genau, treffen wir Simon in der Küche wieder.
Und er bettelt Judith an.
Judith ist die Küchenmeisterin, du erinnerst dich, für die war er ja in Erkester auf dem Markt, als er einkaufen sollte und sein Geldbeutel verloren hat oder ihm gestohlen worden ist oder jedenfalls abhanden gekommen ist. Ja, und wie das bei Teenagern so ist, ne? Der Junge hat Hunger und ist nicht gut zufrieden darüber, dass er von Judith nichts kriegt, aber Judith sagt, hey, Rachel will das nicht, es wäre nicht ihre Schuld.
Ja, und können wir nochmal kurz dazu zurückkommen, wie wunderbar Judith eigentlich beschrieben wird?
Die magst du gerne, ne?
Ja, auch.
Ja, erzähl.
Also es gibt sehr viele Figuren, die ich bis jetzt mag. Judith wuchtete sich vom Hocker und glitt anmutig wie eine Barke auf gemächlichem Fluss zu einem der zahlreichen Küchenborde. Vor ihr stoben zwei kleine Küchenjungen auseinander wie verschreckte Möwen. Also, ich glaube, Judith an sich ist auch eine Erscheinung.
Ja, er zeichnet die halt auch sehr schön. So eine Barke finde ich ja auch, ne? Die kann man sich direkt vorstellen. Die ist wuchtig, aber so auf diese Art und Weise, wo man einfach sagen kann, boah, Mama, nimm ich meinen Arm. Weißt du, wie ich meine?
Ja, genau.
Genau so, ne?
Genau ja. so.
Und die beiden diskutieren da halt eine ganze Weile darüber, dass Simon doch eigentlich aus der Schüssel was abkriegen könnte, weil Judith hätte doch genug und Judith will aber nicht. Und ja, so dieses Geplänkel halt. Ja.
Außerdem erzählt ihr oder weist auch Simon nochmal darauf hin, dass es noch nicht mal geschneit hat. Beziehungsweise anscheinend es immer noch überhaupt keine Niederschläge gab. Also es ist immer noch trocken. Mhm. Die Leute tränken anscheinend schon ihr Vieh im Burggraben, der dadurch auch schon weniger wird, das Wasser. Also es ist immer noch heiß oder immer noch warm. Es ist immer noch trocken, was nicht so prickelnd ist für ein Volk.
Ja, vor allen Dingen, weil es ist ja tatsächlich kurz vor Edon Mansa, also das christliche Äquivalent ist Weihnachten, mitten im Winter, mit Winter. Und es ist halt immer noch heiß. Ja. Ja. Das Wetter scheint ein bisschen verrückt zu spielen.
Ja, mal ganz abgesehen davon, wenn man das Buch liest, dann erfährt man auch, dass der Künzlag und der Glenivent salziges Wasser haben. Also das ist auch keine Variante, sich dort Wasser zu holen. Mhm.
Ja. Also der Künzlag ist dieser große See, an dem der Hochhorst direkt liegt. Und der Glenivent speist den und dann fließt das Ganze ins Meer raus. Ne? Genau. Genau. Aber die beiden werden dann nach einiger Zeit unterbrochen.
Ziba kommt. Simons Schwarm.
Ich glaube,
ist schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen, aber da hatten wir sie, glaube ich, nicht extra erwähnt. Aber ja. Simon mit seinen jugendlichen, ich glaube, 15-jährigen Hormonen inzwischen schaut ihr dann schon gern hinterher.
Und Hepzibah kommt und soll den Simon holen, weil Rachel wohl was aus einem hohen Regal oder ähnlichem heruntergeholt haben möchte. Hm? Also die sucht explizit wirklich den Simon und Judith sagt, hey, nimm den mit, der macht hier eh nur Blödsinn.
Beziehungsweise ist das auch einfach nur die Möglichkeit, um Simon endlich aus der Küche rauszubringen und damit er irgendwas macht, anstatt rumsitzen.
Hält Maulaffenpfeil, hätte ich jetzt gesagt, genau. Genau. Und dann laufen die beiden zusammen über den Hof.
Und sie haben doch noch ein Brot mitbekommen.
Ja, also dieses eins, was nicht so schön gelungen ist von diesen Edon-Broten, ne? Ja.
Ja. Man kann es auch so deklarieren. Die Judith ist ja, glaube ich, doch eine ganz nette.
Ja, ach, sie ist einfach sehr sympathisch, finde ich, ne? Mhm. Ja, und dann erzählt Hepzibah auf dem Weg, dass sie dann, ne, guck mal, da oben, da ist so ein Fenster, da habe ich letzte Tage die Prinzessin gesehen. Und die Prinzessin, wie sie sich ihr Haar gebürstet hat. Und dieses goldene Haar ist natürlich auch so. Und Simon interessiert sich eigentlich für das Haar von der Prinzessin herzlich wenig. Er möchte eigentlich viel eher das von Hepzibah näher betrachten.
Oh ja.
Ja, das, ne, und Hepzibah sagt auch, was guckst du denn so komisch? Und erzählt dem Simon dann auch so Gerüchte, die so unter den Kammermädchen und den Zofen da so kursieren, dass die Prinzessin also total unglücklich ist und dass sie Heimweh nach Meeremund hat. Und dass der König möchte, dass sie Graf Fengbald heiratet.
Das möchte aber sie nicht.
Das möchte Miriamel, glaube ich, auf keinen Fall. Die Frage ist nur, inwieweit ihr Elias da überhaupt Spielraum lässt. Ne? Ob sie es will oder nicht. Keine Ahnung, lassen wir uns überraschen. Aber es wird jedenfalls angedeutet, dass da auch schon Konfliktpotenzial ist, wie ich finde.
Ja, es wird ziemlich genau gesagt, dass, glaube ich, der König ziemlich, sagen wir mal, stinkig ist.
Ja, genau.
Also sagen wir es mal so, wie gesagt, Hepzibah ist ja eigentlich der Schwarm von Simon, aber ja auch diese Beziehung kühlt gerade merklich ab, weil Hepzibah anscheinend entweder auf einen Soldaten steht oder sogar mit ihm verlobt ist und zumindest für sich beschlossen hat, ihn zu heiraten. Und das passt dem Simon natürlich gar nicht, weil das wäre halt schon wär so seine Auserwählte gewesen, weil so in der Riege ist es schon eher realistisch, als irgendwie eine Prinzessin anzuhimmeln. Ja, aber von den beiden geht's hoch auf die Zinnen.
Ist auch ein schöner Schwenk, finde ich. Du kannst das also ich kann dann auch in meinem Kopf quasi so einen Film vor mir entstehen sehen, wie auch die beiden da auf dem Hof hast und du siehst dann noch die Gesichter und dann zieht die Kamera auf und auf und auf und auf und auf einmal sind wir da oben auf den Zinnen und treffen Dr. Morganess.
Ja, den Film habe ich auch gesehen.
Echt? Ja, guck. Wenn wir mal Zeit haben, erzähle ich dir mal, was Ted Williams persönlich davon hält, wenn das mal jemand verfilmen wollen würde. War sehr spannend, was er dazu erzählt. Das können wir nebenbei. Ich bin mal auf einer Lesung mit Ted Williams gewesen, da wurde er darauf angesprochen. Ja, aber zurück zu Morganess. Das machen wir ein andermal. Morganess beobachtet die beiden da halt und schmunzelt so in sich rein mit der Reife des Alters und denkt sich, ja, viel Glück, Simon, mal gucken, ob das was wird. Aber ja, er ist eigentlich wegen, ja?
Er ist wegen was anderem da oben, ja.
Er ist wegen was anderem da oben, genau.
Und anscheinend erhält er gerade etwas auf eine sehr, sehr geheimnisvolle Weise. Jeder Beobachter hätte einen flatternden grauen Schatten gesehen, der wenige Herzschläge lang vor ihm in der Luft hing und dann in den weiten Falten seiner grauen Ärmel verschwand.
Mhm.
Also ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Art Vogel oder Tier ist, das ihm gerade zugeflogen ist und ihm was gebracht hat.
Ich denke tatsächlich, dass es wirklich Vögel sind, aus dem Grund, dass Morganess danach mit jemandem darüber über Vögel spricht, ziemlich direkt anschließend. Aber bevor wir dazu kommen.
Es werden keine Raben sein, weil die passen nicht so einfach in den Ärmel rein.
Ja, genau. Aber bevor wir dazu kommen, finde ich, sollten wir erst noch auf diese Nachricht eingehen und was da so drin steht. Das habe ich mir auch rausgeschrieben, das werde ich euch gleich mal vorlesen. Und zwar ist das geschrieben in Nabanai, also in der Sprache aus Naban. Allerdings mit Rimmersgard-Runen, was ja an sich schon mal etwas eine merkwürdige Kombination ist. Und der Text wirft auch gleich einiges an Fragen auf und deswegen wollte ich den einmal vorlesen. Morgen. Die Feuer von Sturmspitze sind entfacht. 9 Tage habe ich von Tungoldyr aus ihren Rauch gesehen und 8 Nächte ihre Flammen. Die Weißfüchse sind wieder erwacht und suchen die Kinder in der Dunkelheit heim. Auch an unseren kleinsten Freund habe ich geflügelte Worte gesandt, aber ich glaube nicht, dass sie ihn ahnungslos finden werden. Jemand hat an gefährliche Türen geklopft. Jarnauga. Das ist der Text.
Und ich hatte erstmal haufenweise Fragezeichen.
Ja, 2, 3, 5 Fragezeichen können wir lösen. Das erste ist die Sturmspitze. Wenn du... Ja?
Die ist, glaube ich, ganz im Norden.
Ja, ganz nördlich von Rimmersgard. Ganz oben, noch nördlich von Elvritzhalla. Tungoldyr ist ein Stück weiter im Osten, unter der Voraussetzung zumindest, dass diese Karte eingenordet ist und nicht das Süden im Norden ist oder so. Also Tungoldyr ist dann auch ein Ort da oben. Wo hast du noch Fragezeichen? Weißfüchse?
Ja, zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Sagt mir gar nichts. Also ja, wer an gefährliche Türen geklopft hat, das kann ich mir immerhin vorstellen.
Ja. Das tatsächlich, aber die geflügelten Worte, denke ich, sind das, was Morganis da in Hand hält, weil auch an unseren kleinsten Freund habe ich geflügelte Worte gesandt.
Das ist ja, also dann das diese Vogelnachrichtenüberbringer.
Impliziert quasi eigentlich, dass das, was Morganis in der Hand hält, auch so eine in Anführungszeichen geflügelte Nachricht ist, ne? Ja, wer ist dieser kleinste Freund? Und dann, neben der Unterschrift hatte der Verfasser unbeholfen eine von einem Kreis umgebene Feder gezeichnet. Auch das ist ja eventuell ein Symbol, ein Zeichen für irgendwas, für was wissen wir nicht. Könnte sein, dass sich das vielleicht auch nochmal irgendwie rausstellt, oder?
Ich hoffe doch. Damit ich ein bisschen aufgeklärt werde. Ja, aber an sich, insgesamt ist die Nachricht schon sehr geheimnisvoll und gibt einem schon sehr zu grübeln. Ganz zu schweigen davon, wer ist dieser Jarnauga? Ja, und plötzlich bekommt Morganis hier oben. Morganis bekommt hier oben auch noch Gesellschaft. Er ist nicht alleine und anscheinend hat jemand was mitbekommen von der Übermittlung einer Nachricht. Pyrates steht nämlich neben ihm. Mit dem Satz auch, die Luft ist heute voller Vögel. Also
ja, also so völlig, so, der hat, das ist kein Pfahl, das ist ein ganzer Lattenzaun, den Pyrates da schmeißt, finde ich. Also eigentlich ist relativ klar, dass Pyrates auch weiß, was da gerade so abgeht.
Er steckt seine Nase überall dorthin, wo sie nicht hingehört.
Obwohl er ja sonst eigentlich die meiste Zeit in seinem Yeldin-Turm verbringt, ne? Also ja. Irgendwie scheint er da Dinge auch zu wissen. Ja, aber wer seine Türen so weit aufreißt und darauf wartet, was reinkommt, der steckt seine Nase vielleicht auch in Dinge rein, die nichts angehen. Ja, und mit dieser etwas kryptischen Aussage da, dass diese Vögel so, dass da so viele Geheimnisse sind, die einem wissbegierigen Gemüt gehaltvoll erscheinen mögen, lässt er den Doktor da auch wieder stehen, verschwindet wieder. Und Morganis steht wohl noch eine ganze Weile da oben auf seinen Zinnen und starrt nach Norden. Und starrt nach Norden. Weil wir hatten ja, ne? Sturmspitze, Tungoldyr. Da braut sich was zusammen.
Ja, damit lässt uns dann das Kapitel auch alleine. Erstmal. Das ist der Ende von Kapitel 7. Ja. Dann weiter zu Kapitel 8. Bittere Luft und Süße. Ja, also sagen wir es mal so, ich bin eigentlich auch der Typ, der nicht so sehr auf die Kapitelüberschriften normalerweise achtet, aber ich lese jetzt auch nicht normal. Ergo mache ich mir jetzt auch mehr Gedanken um die Kapitelüberschriften, aber ja, man muss das Kapitel, glaube ich, ganz gelesen haben, damit man es versteht, wie man auf den Kapitelnamen kommt. Aber ja, passt.
Mhm, genau.
Also inzwischen haben wir Juneber, sprich in unserer Sprache Januar. Und es gibt immer noch keinen Regen.
Und es ist immer noch warm.
Und es ist immer noch warm. Und ja, immerhin und immer noch ist die Vorliebe für seine Ausbildung beim Doktor kühlt immer mehr ab für Simon. Und das, obwohl er ja sogar inzwischen Inch als Gehelfen abgelöst hat. Also
ja,
das hat sich mittlerweile erledigt.
Mhm.
Aber so wirklich Spaß macht's dem Simon nicht mehr. Und stattdessen trainiert er ganz oft mit Jeremias, dem Lehrling des Wachsziehers. Und sagen wir es mal so, die beiden kloppen sich die ganze Zeit und nennen das dann Training für Soldaten.
Ich glaube aber tatsächlich, dass da noch ein zweiter Faktor mit reinspielt, nämlich dass Hepzibah so von ihrem Lofsuno geschwärmt hat. Ich glaube, das spielt ja auch noch eine Rolle dafür, dass oder damit, dass Simon sich wieder so für diese Soldatenkarriere interessiert. Er denkt halt wahrscheinlich, dass das, ja, dass ihm das Ruhm, dass das ruhmreicher, ehrenvoller, was auch immer ist, jedenfalls besser als irgendwelche alten, verstaubten Geschichten zu lesen. Ich glaube, dass das dann nochmal so on top war, dann so mit der Stein des Anstoßes, warum sie sich da wieder mit beschäftigen oder warum Simon da so vehement hinterher ist, ne?
Ja, aber jetzt stellt er sich wieder vor, dass wie toll das doch wäre, ein Soldat zu sein und ruhmreiche Schlachten zu schlagen, vielleicht Ritter zu werden und die Frauen himmeln einen an. Dass er nicht immer das kriegt, was er sich vorstellt, das sollte er aber schon langsam mal lernen. Das ist so,
ja, dieses, aber gut, 15, ne?
Ja, aber das ist so ein asiatisches Sprichwort. Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. Das könnte in Erfüllung gehen.
Wer weiß. Wir schauen mal. Ja, und Jeremias sieht das halt genauso. Der sagt, du, weißt du was, uns nimmt doch eh keiner. Wir haben keine Rüstung, wir haben kein Pferd, wir haben kein Schwert, wir haben eigentlich gar nichts und wir werden höchstens als Trossjungs mitgenommen. Und dann sagt Simon halt, ja, aber Schlacht und da kann doch alles passieren und so, also dieses alles ist möglich und dass das eigentlich wahrscheinlich nur alle Jubeljahre mal passiert, hat er noch nicht verstanden, ne?
Nee. Aber ja, tief unten im nach Teig riechenden Bau Jakobs des Wachsziehers hatte der kriegerische Glanz des ersten Königsjahres auch den dicken Jeremias erfasst. Um das nochmal so mit reinzuwerfen. Mhm. Also er hat ihn schon ein bisschen überzeugt.
Ja. Ja, die beiden prügeln da halt so ein bisschen aufeinander ein. Das kann auch, ne, ohne Sinn und Verstand. Ich meine, denen bringt ja auch keiner was bei. Da nur mit irgendwelchen Latten um sich zu schlagen, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt zielführend, was das Führen von Schwertern und Ähnlichem angeht. Aber gut, sie meinen halt, dass das so wäre. Und als sie dann damit fertig sind, ich weiß gar nicht, wo die dann hingehen.
Ja, aber das ist da ein bisschen, alles fließt ein bisschen mehr ineinander. Wir erfahren nämlich auch, dass fast jeden Monat immer noch der König eine Woche lang Turniere veranstaltet.
Mhm,
und ich weiß ja nicht, ob das die richtige Umgehensweise mit der Situation gerade ist, dass ich hier quasi auf der einen Seite das Geld rausschmeiß für Partys und auf der anderen Seite mein Volk verdurstet und verhungert.
Ja. Das trägt sicherlich nicht dazu bei, dass Elias auf der Sympathieskala weiter nach oben rückt, ne?
Zumindest nicht unterm Volk. Nein, nee, definitiv nicht.
Genau.
Ja, ich glaube, die beiden wollen dann so langsam zurück Richtung Burg, weil die ja erst in den Ställen immer trainiert haben.
Ja.
Wo sie aber zu sehr die Pferde verschreckt haben und dann eben auf Wiesen außerhalb der Burg.
Ja, Schempferdeknecht hat sie rausgeworfen. Ja, genau. Und dann passiert Folgendes. Simon meint eigentlich, dass er diesen Jungen wieder sieht. Diesen Jungen mit dem Fuchsgesicht. Du erinnerst dich aus der Geschichte mit der Kapelle?
Malachias.
Genau. Und dann rennt er da hinterher und denkt, hey, mit dem habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Der ist nämlich damals auch einfach abgehauen, ohne dass der mir erzählen konnte, was das eigentlich alles soll, dass der mir so hinterher spioniert. Und er trifft dann so auf eine Menschenansammlung.
Ja, weil außerhalb der Burg haben sich jetzt auch viele Hütten und Verschläge gebaut, wo sie halt jetzt an der Burg leben, wahrscheinlich um ein bisschen Essen, Unterkunft, was auch immer zu bekommen. Ja. Weil wie gesagt, das Volk verhungert und verdurstet.
Mhm.
Und ja, statt Malachias findet Simon eine Frau, die ihr Kind im Arm hält und weint und will ihr eigentlich helfen.
Ja.
Ja, gut gemeint, aber funktioniert nicht so ganz.
Ja. Das sind halt wahrscheinlich, denke ich mal, wenn die da irgendwie erst in Anführungszeichen zugezogen sind oder erst hingekommen sind, ganz arme Leute. Und Simon bietet halt an, er wäre der Lehrling vom Doktor, er könnte den Doktor holen. Und er versteht gar nicht, dass die Stimmung da auf dem Niveau noch einen Tacken weiter kippt und die Leute ihm sagen, verschwinde Burgjunge, wir wollen dich hier nicht haben. Und dann gibt es einen älteren Mann, der Simon halt aufklärt und sagt, helfen kann da sowieso keiner mehr, das Kind ist tot. Und Simon versteht die Welt nicht mehr, ne?
Also ich würde auch sagen, ich würde jetzt einfach mal da dieses Wort Geflüchtete in den Raum schmeißen.
Weil ja. Hm.
Entweder, ich denke auch. Entweder aus trockeneren Gebieten oder, ich weiß ja, was noch in diesem Kapitel kommt, eher später aus Meeremund vielleicht sogar.
Ja. Mhm.
Wäre so meine Vermutung. Aber Simon, wie gesagt, ist verwirrt, weil er jetzt nicht versteht, was das jetzt quasi für ihn, auf ihn als Burgmann projiziert wird.
Ja.
Aber klar, ihm geht's gut, um ihn wird gesorgt, er kriegt zu essen, er kriegt regelmäßig zu essen.
Er muss nur lesen.
Hat Freizeit.
Ja, genau.
Ja, aber er hat genug
ganz
Zeit.
Ja.
Aber er hat genug Freizeit, um sich mit seinem Freund zu prügeln, also und muss sich um nichts, ansonsten nichts Gedanken machen. Also er ist da schon in dem Punkt schon privilegiert.
Ja, definitiv.
Ja. Dann kommen wir zum nächsten Abschnitt. Und ich finde, es ist dadurch, dass es jetzt hier kursiv geschrieben ist, sehr eindeutig, dass wir uns hier in einem Traum befinden. Also Simon träumt. Und es befindet sich anscheinend in einem scheinbar dunklen, verlassenen Hochhorst, findet niemanden, hört zwar Stimmen, aber läuft da recht durch die Gegend und sucht, woher die Stimmen kommen und wo die ganzen Leute sind.
Ja. Er findet die dann auch, genau.
Im Thronsaal, am Drachenbeinthron. Wo sie alle drumrum tanzen. Also es ist schon eine sehr gruselige Szene, finde ich.
Ich finde an sich erstmal noch gar nicht. Für mich wird es gruselig an dem Moment, an dem die Malachit-Könige mittanzen. Und in dem Moment, wo halt gesagt wird, hier wäre ein ganz besonderer Platz für ihn freigehalten, also für Simon. Das finde ich jetzt auch.
Und in der Dunkelheit ganz zu schweigen, die beschrieben wird.
Ja. Ich möchte noch was vorlesen. Inmitten des Rings, auf dem Drachenbeinthron selbst, gerann eine Dunkelheit. Eine Dunkelheit aus vielen rastlosen kleinen Teilchen wie ein Fliegenschwarm. Und oben an der Spitze dieser schwärmenden, wogenden Dunkelheit begannen zwei glühende Scharlachfunken aufzuleuchten, als habe ein plötzlicher Windstoß sie angefacht.
Ich sag das gruselig.
Ja, gruselig. Eine Sache, die offensichtlich ist, also ne, ja, ich hier wieder das kein Kommentarschild, weil ich weiß ja schon, was da passiert. Aber ich möchte bitte einen Punkt nennen, und zwar Scharlachrot. Mit wem haben wir bisher Scharlachrot in Verbindung gebracht?
Mhm. Die Scharlachfledermaus. Okay.
Nur so, ne? Ja.
Ja, an der Stelle ist mir noch was anderes aufgefallen, beziehungsweise
was?
Kurz später.
Da was kommen wir denn? Noch,
da kommen wir noch dazu. Ja, also insgesamt, also ich meine, in diesem Kreis tanzen ja alle möglichen. Da tanzen ja nicht nur die Malachit-Könige, sondern auch der König und das normale Volk. Und die versuchen ihn da halt jetzt da irgendwie mit reinzuziehen. Und eigentlich will Simon nicht und wird aber da, glaube ich, auch, es packt ihn jemand am Kragen und er wird aufgeweckt. Glück gehabt. Also es war schon.
Ja, war schon gruselig.
Sehr düster. Ja, es ist schon, ich meine, ich bin jetzt nicht der Typ, dass ich oft sehr schnell gruselt, aber es ist schon eine sehr, sehr düstere Stimmung an der Stelle in diesem Traum. Also ich wäre auch froh, wenn ich geweckt worden wäre.
Ja.
Und geweckt hat ihn Iskrim nur. hier in meinen Notizen steht, was macht der denn da in den Dienstbotenquartieren?
Ja, das erfahren wir ja jetzt gleich. Ja. Aber das Erste, was mir halt auffällt, ist, dass unser ach so edonitischer Herzog von Elfriedshalla bei Freyas Strumpfbändern flucht. Das ist so wieder dieses typische Iskrim nur. Die Rimmersmark ist ja noch nicht so lange zum edonitischen Glauben missioniert, bekannt worden, wie auch immer man das jetzt formulieren mag. Und ob das auch vielleicht ein bisschen unter Zwang von Johann Presbyter war, stelle ich jetzt auch mal in den Raum, weil er ja sehr diesem Glauben nachgehangen hat.
Johann der Priester, ja.
Ja, genau. Aber ich finde das halt sehr süß, weil gerade wenn Iskrim nur so völlig aus dem Häuschen ist, dann fällt er nach tatsächlich noch zurück in diese, in Anführungszeichen, heidnischen Flüche, die bei den Rimmersmännern ja sehr an die nordischen Göttersagen und Ähnliches angelehnt sind. Ne? Also das ganze Volk der Rimmersmark, das ist alles schon sehr Wikinger-Nordländer entlehnt. Da könnte man übrigens auch eine ganze Podcast-Episode drüber machen, welche einzelnen Völker sich Ted Williams da zum Vorbild genommen hat für die einzelnen. Aber das, denke ich, kommt dann so, wenn wir drüber sprechen, auch raus. Das braucht man nicht extra machen. Aber
also, dass er aufgeregt ist, kann man verstehen, weil zum einen hat er gerade nicht allzu gute Nachrichten bekommen, zum anderen ist ja allgemein gerade in diesem Schlafsaal, wo halt Simon anscheinend eine kleine Ecke hat, wo die sich abtrennen durfte. Aber irgendwie schlafen da gerade alle so unruhig. Also und
ja.
Hier möchte ich den Bogen schlagen zurück. Jetzt bin ich soweit.
Gut, dann
zurück zur Nachricht.
Mhm.
Im vorigen Kapitel. Also gut, dass wir diese zwei Kapitel zusammen besprechen. Uns suchen die Kinder in der Dunkelheit heim. Also gerade hier scheinen wirklich alle Kinder, Jungen, also ich gehe mal stark davon aus, dass das mehrheitlich Jungs sind, die Küchenjungen und so, die da schlafen. Und alle schlafen sie unruhig und es wird erst besser, als Simon aus seinem Traum geweckt wird. Also es scheint, habe ich das Gefühl, ein bisschen alles miteinander zusammenzuhängen. Naja, kein Kommentar. Also ich kriege wenigstens Daumen nach oben, also bin ich nicht ganz verkehrt. Nee, also das ist mir dann beim Lesen gekommen, so, oh, Moment, suchen Kinder in der Dunkelheit heim. Kinder schlafen unruhig.
Tatsächlich, ich muss sagen, ich habe es ja jetzt schon wirklich oft gelesen, aber ich finde immer noch solche Krümel, die da irgendwo rumliegen, wo du denkst, ach so, ach ja, oh. Also, habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Bücher liebe? Noch nicht oft genug.
Am Rande,
ach so, okay.
Ich glaube, einmal pro Folge kannst du es sagen.
Okay, ich liebe diese Bücher, damit ist das für diese Folge abgehakt, ja? Gut. Ja, jedenfalls, Iskrimnur hat den Simon aufgeweckt. Wir sind auch in diesem Abschnitt definitiv in der Perspektive von Iskrimnur, tatsächlich. Mhm. Ne? Weil sonst waren wir ja eigentlich, wenn Simon vorkam, immer, dass wir in der Erzählperspektive auf Simons Seite waren. Jetzt sind wir bei Iskrimnur. Und Iskrimnur ist halt tatsächlich ein bisschen außer sich. Der sucht nämlich jemanden.
Ja, aber während Simon noch ganz wach wird und anscheinend hat er jetzt auch irgendwie gerade einen Hustenanfall und während er sich da beruhigt, ist Iskrimnur noch was in dem kleinen Alkoven, den Simon sich da eingerichtet hat, etwas aufgefallen. Da ist nämlich, also so viel zu dem Thema Krümelchen, da ist nämlich noch ein Bild, das da hängt.
Ja, neben dem üblichen Kram, ne? Also da kommt das Vogelnest wieder vor. Darüber haben wir ja auch schon ein bisschen was gehört. Ich denke mal, dass das gleiche Vogelnest ist.
Mhm.
Und ich habe es mir auch tatsächlich unterstrichen. Das unheilige Gerümpel junger Leute. Ich musste so lachen. Ne? Ich dachte, ja, es ist unheiliges Gerümpel. Allein auf die Formulierung zu kommen, finde ich schon großartig.
Ja, und dann ist da eben ein Blatt Papier, dessen unregelmäßiger Rand erkennen ließ, dass es aus einem Buch herausgerissen worden war. Es ist, Iskrimnur griff die Augen zusammen und schien einen starr dreinblickenden Mann zu sehen, den die Haare wild vom Kopf abstanden. Oder war es ein Geweih? Da sind wir wieder beim Bild vom Erobererstern, das anscheinend Simon aus dem Buch gerissen hat.
Ich sag mal, Bücher, die so vom Lesen zerfleddert sind und so, sehe ich ja alles noch ein. Aber ich mache zum Beispiel auch keine Eselsohren rein. Es ist jetzt auch Ich glaube, das erste Mal seit 45 Jahren, dass ich was in ein Buch reinschreibe.
Für mich also ist das, glaube ich, das erste Mal überhaupt.
In ein literarisches Buch. Ja, als ich noch Leseanfänger war, habe ich mir mal eine Markierung gemacht, wie weit ich gelesen hatte. Das hat meine Mutter gesehen. Das hat ein Donnerwetter gegeben. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber als Leseanfänger ist man mit so einer Seite halt schon ziemlich überfordert. Und wenn man da die Hälfte rum hat, dann macht man halt da mal einen Strich hin, damit man weiß, wo man war.
Dafür gibt es Lineale. Die kann man auch drauflegen. Ja, ich wurde hier in der Familie auch sehr gescholten dafür, dass das hier gerade mein Arbeitsexemplar ist und ich auch da Markierungen mache, weil ich das sonst überhaupt nicht mache. Und das hat sehr viel Überwindung gekostet.
Ist Grimnur, ne?
Ist Grimnur. Er sucht jemanden. Und
genau.
Simon soll ihm dabei helfen.
Simon hat er eigentlich nur geweckt, weil das derjenige war, der am nächsten zur Tür war, ne? Also ich stelle mir das so vor, dass das wirklich ein relativ großer Raum ist, wo diese ganzen Küchenjungen, wie sagt man? Was war denn Simon vorher? Nicht Küchenjunge?
Ja, so Spülhilfen
und, ne?
Ja, so, wobei, so. Ich habe Hintergrundwissen aus dem Mittelalter, tatsächlich war es früher so, dass eigentlich das ganze Gesinde in der großen Halle geschlafen hat. Da wurden halt abends dann die Bänke und die Tische entweder rausgeräumt oder an die Wand gestellt. Mhm. Und dann hat das ganze Gesinde dort im Stroh und Dreck und was weiß ich was auf dem Boden geschlafen.
Was aber vielleicht auch Sinn macht, weil da war ja zumindest geheizt, ne?
Ja, ne? War also ja nicht jeder Raum beheizt, genau.
Genau, genau. Jedenfalls ist das halt so eine Gemeinschaftsunterkunft von den Bediensteten, ne? Und der hat einfach nur deswegen Simon erwischt, weil das eigentlich derjenige war, der da so am nächsten dran war.
Ja, ich kann mir aber schon vorstellen, der Hochhorst scheint ja relativ groß zu sein und vier Küchen zu haben. Da hast du entsprechend viele Küchenjungen oder Gehilfen etc. Da lohnt es sich wahrscheinlich, dass die vielleicht einen Raum kriegen, weit genug weg von den Mädels.
Ja, da achtet Rachel sicherlich drauf.
Ganz sicher.
Ja, aber jetzt mal zurück. Wen sucht er eigentlich? Ich meine, was macht er da?
Er sucht Strupp.
Und warum?
Offensichtlich hat Strupp nicht mehr den Raum, den er früher hatte, ein kleines Kämmerchen neben dem Gemächern des Königs, sondern schläft hier irgendwo beim Gesinde mit.
Mhm.
Und Simon weiß anscheinend, wo er schläft und bringt eben Iskrim nur hin.
Mhm.
Und der gute Strupp liegt da, sturzbetrunken, hacke dicht. Um das nicht wachzukriegen.
Mhm. Vielleicht
Simon
sollten wir
wird.
Noch. Ja.
Mhm. Simon sollten wird noch zwar weggeschickt, aber.
Genau. Ja, wie das mit so Jugendlichen halt so ist, ne? Die stecken ihre Nase auch in Dinge rein, die sie eigentlich nichts angehen.
Ja, aber ehrlich, wenn es schon aufgeweckt wird, dann wird es auch wissen, warum.
Mhm.
Auf jeden Fall kriegt der gute Iskrim nur den Strupp nicht wach und weiß sich nicht anders zu helfen, weil ich meine, mal ganz abgesehen davon, dass er anscheinend sich selber als fett bezeichnet, ist der gute Iskrim nur anscheinend auch noch sehr groß, also muss eine sehr stattliche Erscheinung sein. Und stellt den armen Strupp erstmal auf den Kopf.
Und Strupp, wenn du dich erinnerst, ist ja nun schon deutlich älter. Also ich, im Gedanken sehe ich den so eher Alter von Priester Johann, vielleicht ein bisschen jünger, also auch schon deutlich betagter. Iskrim nur stelle ich mir so um die 60 vor. So, ne, der hat ja schon erwachsene Kinder. Also so irgendwo zwischen Mitte 50, 60 würde ich den so einordnen. Und Strupp eher so bei 75 bis 80 oder so, ne? Also wäre jetzt so meine. Und dann halt klein vom
Kleines
Alter
verhutzeltes Männchen, würde man hier sagen.
Genau, verhutzelt ist das Wort, genau. Ne? Also da kann man sich schon vorstellen, dass der kräftige Herzog von Elvrizhalla den da einfach mal an die Füße nimmt und auf den Kopf stellt, ne? Ich glaube, mir wäre, wenn mich einer so aus dem Bett reißen würde, wenn ich besoffen bin, ne, ich würde ihm erstmal vor die Füße kotzen.
Oh ja.
Aber das macht Strupp Gott sei Dank nicht. Er braucht halt ein bisschen, bis er sich so gesammelt hat. Und dann
wird er denn noch im Kopf gestellt, das wird er auch noch auf seinen Kopf draufgeschlagen quasi, damit er wach wird.
Und das, wenn einem der Schädel doch eh schon so dröhnt. Autsch.
Ja. Ja, und dann schildert ihm Iskrim nur sein Problem. Josua ist weg.
Ja, Und Strupp sagt, was soll das Theater? Der wird schon irgendwo sein. Was willst du denn eigentlich? Und überhaupt, der will doch nächste Woche nach Naglimund reisen. Und ich sollte ihm doch sagen, ob ich ihn jetzt als seinen persönlichen Hafner begleiten soll. Hafner oder Narr? Was hat er gesagt? Narr, ne?
Ich glaube Narr.
Ja, Narr. Hafner ist was anderes.
Ja, sein Hofner in Naglimund.
Mhm, genau. Wo auch nochmal ganz klar deutlich wird, Strupp ist mit seiner Situation da auf dem Hochhaus auch gerade nicht so großartig zufrieden. Ne? Er vorher war ja so ein Liebling des Königs und jetzt ist er quasi, ja, König ist tot, lange lebe der König, aber es ist für Strupp der falsche König. Ne?
Ja, nicht nur das, sondern wie gesagt, vorher hat er eine Kammer neben den Gemächern des Königs bewohnt, jetzt schläft er beim normalen Gesinde. Also ist schon, glaube ich, ein gewisser Fall. Also es wundert mich nicht, dass er not amused ist.
Ja, ja. Und sagt Strupp, ja, mach nicht so, der Prinz, der wird schon wieder auftauchen, ne?
Also so. Ja, aber Iskrimur hatte mit ihm eine Verabredung. Ja, aber Iskrimur hatte mit ihm eine Verabredung und.
Mit Josua.
Genau, mit Josua. Und die war eh schon sehr spät angesetzt. Und natürlich geht man dann davon aus, dass der andere dann da ist. Und als Iskrimur in die Gemächer von Josua kam, war da jemand aus der Erkühngarde. Also nicht mal die eigenen Männer von Josua, sondern von den Männern seines Bruders. Und dann verstehe ich durchaus, dass da
bei Iskrimur sämtliche Alarmglocken schellen, ne?
Ja, würden bei mir auch schellen oder haben bei mir auch geschellt in dem Moment, wo man dachte, das ist kein gutes Zeichen. Also wenn es wenigstens die eigenen Leute von Josua gewesen wären, ja, klar, verstehe ich. Aber gerade die Erkühngarde, die ja ständig Stunk mit Josuas Männern hat, das ist kein gutes Zeichen. Da bin ich ganz bei Iskrimur.
Ja.
Also inzwischen, aber Simon, jetzt schwenken wir so ein bisschen zu einer Sichtweise von Simon zurück, der sich dann doch zurückzieht und dann wieder ins Bett geht. Das heißt, wir werden jetzt die Unterhaltung der beiden erstmal nicht weiter verfolgen.
Ja, schon sehr merkwürdig, ne? Irgendwas ist da faul. Irgendwas ist da im Busch. Ich habe im Moment gerade so das Gefühl, dass wir eigentlich, je weiter wir voranschreiten, umso mehr Fragezeichen hinter irgendwelche Sachen machen müssen. Ne?
Momentan also, schon, ja.
Ja, es wird überhaupt nichts geklärt. Es passieren ganz viele Dinge. Und der Höhepunkt der bisherigen fraglichen Dinge ist halt das, was im nächsten Abschnitt passiert. Das ist nämlich der letzte in diesem Kapitel.
Wobei, ich fand das jetzt mit Josa auch ganz beachtlich. Aber auf zum Fejever. Wir haben Februar.
Ich finde das großartig, dass du so einen feinen Chronisten machst. Da habe ich nämlich dieses Mal nicht so wirklich drauf geachtet. Ich habe tatsächlich mal nach so Zeittafeln gesucht. Ich habe auch welche gefunden, aber da war dann auch oft so, ja, vermutlich dann und dann, wo du dann auch denkst, das hilft mir auch nicht unbedingt weit.
Wie gesagt, ich lese diesmal ganz anders, als ich normalerweise ein Buch lesen würde. Von daher achte ich da momentan tatsächlich mal drauf.
Ja, ja.
Also wir haben genau genommen Fejever 1165 ist schon, oder sind wir schon? Ja, 1165, wenn du es ganz genau wissen möchtest.
Perfekt, großartig.
Und es ist immer noch heiß und es ist immer noch trocken. Jedenfalls ist das der Grund, warum Dr. Morganis ein paar Jungs in den Wald scheucht. Also nicht in den Wald, sondern nur in einen kleineren Wald, der in der Nähe des Hochhauses ist. Und weil seine Vorräte einfach zu Neige gehen.
Kühnswald oder so ähnlich?
Kühnswald habe ich, ja.
Genau, ne?
Also sie sollen Pilze und Kräuter suchen.
Ja. Ich finde, da habe ich eine Stelle, die ich sehr, sehr süß fand. Total am Anfang sofort, dass Morganis halt sagt, ihr bitte nichts essen und schon gar nicht irgendwas, was rote Punkte hat. Also, ja. So nach dem Motto, also wenn ihr schon unbedingt irgendwas essen müsst, dann nehmt wenigstens bitte nicht das mit den roten Punkten. Ja, und die da unterwegs sind, vielleicht sollten wir da erstmal drauf eingehen.
Genau.
Das ist ja das eine Morganis, der halt quasi die Oberaufsicht hat.
Simon natürlich,
Jeremias, unser Wachszieherlehrling und der Page Isaac. Der ist etwas jünger als die beiden anderen Jungs. Die sind ja so beide, ich denke, ne, so um die 15. Beziehungsweise Simon ist 15. Wie alt der Jeremias ist, ich denke, das ist auch so in der Range irgendwo unterwegs. Und Der Isaak, der als Page hat er natürlich einen ganz anderen Kontakt zu den Edelleuten, die da auf dem Hochhorst auch zu finden sind. So, ne, das ist, sind unsere Dramatis Personae, die vier, um die es jetzt da so quasi geht.
Ja, und sie quatscht natürlich, weil so wirklich nur Kräuter suchen und Pilze suchen macht natürlich auch keinen Spaß, so bei der Hitze und durch die Gegend laufen. Und jedenfalls hat Jeremias auch noch ein Anliegen an Simon, aber Simon sagt so, ja, das machen wir später, das habe ich schon noch auf dem Schirm. Aber so irgendwas hacken die beiden aus, von dem Isaak aber nichts weiß. Und während der Pause dann mittags, wo sie anscheinend auch schon fleißig waren, gönnen sie sich eine Pause unter einem Baum und tratschen.
Ja.
Sei es wie sei, es ist genauso tratschen unter Jungs. Weil, wie du schon gesagt hast, Isaak hat einen ganz anderen Kontakt und anscheinend hat er auch einiges Neues zu erzählen. Deswegen vorhin auch so mein Hinweis, ich glaube, dass es Geflüchtete sind, weil in Meeremund herrscht anscheinend die Pest.
Mhm.
Und ja, Elias kümmert sich quasi nicht selbst um die ganze Sache, sondern hat, liebe Grüße an Herrn Martin, er hat die königliche Hand dorthin geschickt. Und zwar den guten Gutwulf
von Utaniad.
Genau. Also was heißt gut, den Gutwulf. Guten Gutwulf? Ob der so gut ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Weil
ich finde tatsächlich, Gutwulf ist eine wahnsinnig spannende Person. Die hat auch noch definitiv ihre Rolle zu spielen. Jetzt am Anfang kommt er einem wirklich richtig fies und gemein und überhaupt so vor. Alles gut.
Ja, so ganz hatte ich den noch nicht auf dem Schirm, aber da muss ich mir den Namen wirklich mal gut merken.
Also ich sag's mal so, ich habe mich ja jetzt auch noch mal in diversen Foren rumgetrieben und sich das angeguckt. Und es ist tatsächlich so, dass in diesen ersten paar Kapiteln, zumindest was die, was den königlichen Hofstaat angeht, schon das komplette Personal irgendwo erwähnt wird, das irgendwann mal eine Rolle spielen wird. Das ist schon sehr, sehr interessant. Das, da hat mich, bin ich dann auch drauf geschubst worden. Es war mir auch nicht so aufgefallen, aber dann hatten die halt auch zusammengelesen und haben halt gesagt, so in dem Kapitel kommt der vor, der vor, der vor, der vor, den haben wir auch schon, den hatten wir auch schon, den und den und den und den hatten wir auch schon. Und damit ist quasi so, dass das Set schon zumindest, was den Hochhorst angeht, gesetzt. Die kommen alle schon irgendwo vor. Ist schon sehr, ne, also Gutwulf hat auch noch seine Rolle zu spielen. Ich finde es großartig. Ja, sorry. Ja. Ich schweife ab.
Nein, alles gut. Jedenfalls, in dem Kapitel kommt er nicht ganz so gut rüber, weil er halt eine sehr, sagen wir mal, unmenschliche Art hat, um mit dem ganzen Pestproblem umzugehen. Sondern die Leute werden einfach in ihren, wenn da ein Pestfall ist in dem Haus, dann wird das Haus zugenagelt und wenn Ruhe ist, dann wird es abgebrannt.
Mhm.
Egal, ob da noch Leute sind, die zu dem Zeitpunkt noch nicht infiziert sind oder nicht. Da wird
ja, aber wenn da Ruhe ist in dem Haus, ist aber auch davon auszugehen, dass da niemand mehr drin lebt, ne?
Ja, oder sie haben innerlich aufgegeben, weil wenn du nicht rauskommst.
Ja, oder so. Kann natürlich auch sein, ja. Aber es ist halt tatsächlich die Art und Weise, wie man im, in Anführungszeichen, düsteren Mittelalter damit auch umgegangen ist, weil man halt wirklich auch nicht sich anders zu helfen wusste, ne?
Ja, es ist, wirkt trotzdem sehr, sehr grausam.
Ja, auf jeden Fall. Es, ne? Keine Diskussion.
Das ist auf jeden Fall der Teil, der, den der Page eben erzählt. Also so gesehen kann die Prinzessin eigentlich gerade ganz froh sein, dass sie eben nicht in Meeremund ist.
Ja, richtig.
Und ja, ich glaube, Magnus kommt dann auch Magnus Morgenis kommt dann auch wieder zurück und ja, ist erstmal ein bisschen was liegt dir rum, was sitzt dir rum, könnt ihr nicht mal arbeiten, aber ich glaube, er ist mit der Ausbeute der drei ganz zufrieden.
Ich glaube auch, das liest sich schon so, dass Morgenes durchaus zufrieden ist. Ne? Ah, dies habt ihr gefunden und das und ne, also dann beschließt der Doktor auch, dass es so genug ist und dass sie jetzt zurückgehen können. Wolltest du jetzt noch was dazu sagen?
Nö, ich wollte in die gleiche Richtung gehen.
In die gleiche Richtung, gut. Und auf dem Weg dahin, kommt Simon dann nochmal auf diese Sache zu sprechen, die er da mit dem Jeremias verhackstückt hat oder eben nicht.
Und ja, fragt dann halt den Dr. Morgan, dass, könnten sie nicht vielleicht, sie haben doch so gute Beziehungen, können sie nicht vielleicht für Jeremias ein Empfehlungsschreiben aufsetzen, dass der vielleicht doch zu den Soldaten kann? Der Morgan, das ist jetzt zwar nicht so der Meinung, dass er da so gute Beziehungen hat, lässt sich dran aber darauf ein. Und für mich klingt das so, also Simon bietet ja auch noch an, ich muss ja selber noch Schreiben üben, ich könnte doch das Schreiben aufsetzen, sie lesen nochmal drüber, unterschreiben es und dann haben sie auch nicht viel Arbeit.
Mhm. Der Doktor ist da sehr begeistert von. Mhm. Und Simon fühlt sich richtig beschissen dabei.
Ja, aber ich glaube, Simon hat vor, ihm da irgendwas unterzujubeln. Frei nach dem Motto, dass das Empfehlungsschreiben nicht nur für Jeremias ist, sondern für Simon gleich mit oder ein zweites Schreiben oder so, so kopiemäßig. Keine Ahnung, wie er das sich überlegt hat, aber nachdem er jetzt schon mal anscheinend im Voraus schon mal ein schlechtes Gewissen hat, hat er irgendwas vor.
Ja, aber der Doktor findet die Idee eigentlich total gut, ne? Und es ist ja Eigeninitiative vom Simon. Das ist ja was, ne, wo wir sagen können, hey.
Ja, ne? Vielleicht sollte er da schon vorsichtig werden, wenn Simon freiwillig was schreiben will. Das würde mich stutzig machen.
Ja.
So Kinder so ankommen, so, ich bin ganz lieb und ich mache schon was freiwillig und im Voraus, dann muss man immer vorsichtig sein.
Da könnte irgendwie was im Busch sein, ne?
Aber Simons Gedanken und sein schlechtes Gewissen wird gerade unterbrochen auf ziemlich vehemente Art und Weise. Denn Isaac ist neben ihm schreckerstarrt und sie finden da etwas, beziehungsweise jemanden.
Jemanden. Und zwar jemanden, der schon etwas länger nicht mehr unter den Lebenden weilt.
Im Dickicht nebenan ist eine Leiche.
Genau. Da kann man auch nicht mehr so viel von feststellen, weil die da anscheinend halt schon länger liegt. Bartsträhnen, zerfressen. Scheint ein Nordländer gewesen zu sein, wenn man so nach den Klamotten guckt, was der so trägt. Und es wird ziemlich schnell klar, dass der zum einen nicht mehr unter den Lebenden weilt und zum anderen auch nicht freiwillig aus dem Leben geschieden ist.
Ja, das könnte an dem Pfeil liegen, der in ihm steckt.
Richtig. Genau. Da wollte ich jetzt genau drauf zu. Und es lässt sich auch überhaupt nicht nachvollziehen, wer das gewesen sein könnte, der den da aus dem Leben befördert hat. Denn ich vermute mal, dass es in Ostenart genauso ist, wie es halt bei uns im Mittelalter so zugegangen ist, dass jeder so seine eigene Kennzeichnung von so Pfeilen hat, weil Pfeile sind wertvoll und da muss man nachher gucken, wem das Ding gehört, damit man die wieder zuordnen kann. Und der Pfeil ist aber einfach abgebrochen worden. Ich finde das immer sehr übertrieben, wenn die da in diesen Filmen mit ihren Pfeilen da durch die Gegend ballern, als wenn sie davon 100.000 Stück rumliegen hätten. Das war nämlich, glaube ich, damals wirklich nicht so. So einen Pfeil herzustellen, das war, glaube ich, echt Arbeit.
Ich habe mir sagen lassen, die Dinge sind auch heutzutage nicht günstig.
Ja, genau. Ne? Also manchmal denke ich dann auch, bei Pistolen hat man es ja dann doch schon mal manchmal, dass die Dinger einfach leer sind oder Ladehemmungen haben oder so, aber Pfeile haben die immer anscheinend so viele.
Diese nicht leer werdenden Köcher auf dem Rücken, ja.
Genau, das ist so eine Hermione Granger-Tasche. Weißt du, was ich meine? Diese Raumwundertasche.
Ja, für mich waren das in der Jugend, als ich noch die Looney Tunes und sowas gesehen habe, waren das immer die Acme-Köcher, weil bei Acme hat ja quasi immer alles hergestellt in den Cartoons. Und da war auch immer alles drin. Und du kannst immer alles rausholen. Damit ja, mit diesen Toten lässt uns dieses Kapitel
auch alleine.
Und dem armen Isaak, der sich hier mal gerade eben noch geräuschvoll erbrochen hat.
Mhm.
Also insgesamt haben wir wieder sehr düstere Kapitel.
Obwohl es ja eigentlich so von der Atmosphäre her eigentlich nicht scheint. Also es ist tatsächlich ja so, dass du das die ganze Zeit dieses Bild von es ist Sommer, es ist heiß, es scheint die Sonne erzählt kriegst. Aber von der Stimmung her ist es halt unheimlich gedrückt.
So eine Schwere durch die Hitze, durch Simons Albtraum, durch die Nachrichten von der Pest und dann hast du am Schluss noch einen Toten.
Also ich habe im Moment so ein bisschen dieses Gefühl wie... Entschuldigung, mir ist gerade der Stift aus der Hand gefallen. Ich habe ein bisschen das Gefühl im Moment, dass es sowas ist wie vor so einem richtig heftigen Gewittersturm.
Bloß ohne die Schwüle, ohne die Feuchtigkeit.
Ja, aber du hast halt schon dieses Gefühl, da liegt irgendwas in der Luft. Da ist, also ich finde tatsächlich, die Spannung ist jetzt langsam unerträglich. Wir haben so viele Fragezeichen an irgendwelchen Ecken und Enden.
Dürften wir jetzt mal drüber reden, wie lange ich jetzt nicht weiterlesen durfte?
Nein, dürfen wir nicht. Wir werden dann danach aber auch tatsächlich etwas zackiger weitermachen. Wir haben ja sehr viel vorproduziert, weil wir auch nicht wussten, wie wir es zeitlich hinkriegen, ob wir das so schaffen. Und dies ist jetzt das letzte Mal, dass wir noch eine Episode rausbringen werden, ohne dass ihr die anderen vorher alle gehört habt. Weil wir uns überlegt haben, dass es auch nicht toll ist, wenn wir uns in Episode 17 auf einen Kommentar zu Episode 5 beziehen, weil Episode 5 gerade erschienen ist. Also wir lassen euch jetzt noch mal ein bisschen Zeit, dass ihr uns einholen könnt. Und ja, ich weiß, dass das gemein ist mit dem nicht weiterlesen dürfen, aber ich habe ja schon gesehen, du hast ja schon anderwertige Lektüre gefunden.
Ja, der Stapel neben dem Bett ist groß, also so auf dem Nachtkästchen liegen einige Bücher.
Siehst du, dann kannst du ja erstmal mit denen weitermachen.
Ja, aber ich will doch jetzt wissen, wie es hier weitergeht.
Das darfst du dann, du darfst ja jetzt erstmal zwei Kapitel weiterlesen, aber dann sitzt du schon wieder da und quengelst, ne? Ja, aber es ist halt wirklich so dieses, die Spannung ist da, liegt in der Luft. Irgendwas passiert jetzt. Tatsächlich ist es ja nun auch so, dass wir uns jetzt hier schon schlappe 150 Seiten im Buch befinden.
10% haben wir schon ungefähr geschafft, ne?
Ja, und so richtig viel, es ist schon was passiert, aber so einen richtigen Knall haben wir auch noch nicht gehabt, oder? Könnt jetzt mal so langsam...
Es ist halt immer dieser unterschwellige, dieses Gewitter beschreibt es, glaube ich, ganz gut, weil halt auch immer selbst Josua und Elias schleichen ja umeinander rum. Mhm. Also wobei, das ist für mich ein Knall jetzt gewesen, Josua ist weg. Und der andere Knall war, okay, wir finden jetzt mal hier eben einen Toten. Mhm. Und anscheinend, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Bote war oder so vielleicht.
Aber das wirft doch tatsächlich eigentlich noch mehr Fragezeichen auf, als dass es irgendwas löst. Ich meine, klar, wir sind am Anfang von einem vierteiligen Fantasy-Epos mit, ich glaube, 4000 Seiten. Dass da nicht auf den ersten 150 Seiten gleich irgendwie was erklärt wird, ist klar. Aber wenn man das nicht kennt, dann hat man doch nur Fragezeichen im Gesicht.
Ja.
Gut. Sind wir uns da einig. Dann einigen wir uns jetzt einfach mal drauf, dass wir jetzt einen Deckel drauf machen.
Ja,
das war's. Ich hätte jetzt fast gesagt, möchtest du den Abgesang machen? Aber nein. Ich habe noch eine Chance, dass ich diesmal an alles denke. Ich habe tatsächlich hier gerade nebenbei mir schon Notizen gemacht, damit ich dieses Mal nichts vergesse. Also, wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet, könnt ihr uns per E-Mail erreichen. Die E-Mail-Adresse ist zgetpodcast@gmail.com. Dann haben wir eine Facebook- und eine Internetseite. Die Links dazu findet ihr, wie die E-Mail-Adresse übrigens auch, in den Shownotes. Da gibt es auch den Link zu unserem Discord-Server. Und wir freuen uns natürlich über Rezensionen und Abos. So, und ich glaube, jetzt habe ich alles.
Ja, ich glaube schon. Yeah. Aber darf ich noch was ergänzen? Das ist mir natürlich nämlich in den letzten Tagen aufgefallen. Wir haben nämlich auf unserem Discord-Server extra einen Bereich, wo ihr spoilern könnt ohne Ende. Wo ich aber nicht reingucken darf. Finde ich übrigens auch ein bisschen gemein, aber gut. Wäre ja
das
doof,
wenn. Das liegt aber in der Natur der Dinge, ja, sagt
man ja. Ja, das ist mir schon klar, weil das würde etwas unser Konzept über den Haufen schmeißen. Deswegen ist mir auch aufgefallen, das wäre, wenn die Leute uns wirklich Nachrichten schreiben wollen und vielleicht auf irgendwas Bezug nehmen wollen, wäre es vielleicht nett, wenn sie das irgendwie vermerken, wenn sie eventuell spoilern, dass ich diese Nachrichten nicht lese.
Okay, also am besten, wenn ihr uns so. Wenn ihr uns dann dazu etwas schreiben möchtet, sei es per E-Mail oder auf dem Discord. Auf dem Discord kannst du dir eine spezielle Rolle geben lassen und damit wird der Kanal für den Spoilerbereich freigeschaltet. Und wenn du aus irgendeinem Grund nicht auf dem Discord sein möchtest und mit uns über E-Mail in Kontakt treten möchtest, dann schreib das bitte in die Betreffzeile mit rein. Schreib in Klammern Spoiler da rein, damit die Sabrina das nicht aufmacht.
Genau.
Wir haben nämlich beide
Anliegen.
Ja, wir haben nämlich beide Zugriff zu diesem Postfach. Und es ist auch noch nicht viel in diesem Postfach passiert, was aber auch völlig okay ist.
Nein, aber auch wenn Nachrichten über Instagram oder Facebook kommen, dann einfach kurz ein Achtung Spoiler davor und dann lasse ich die Finger davon und sage, Kaya, du, da ist eine Nachricht, liest du die mal. Ja.
Aber am einfachsten geht es halt wirklich auf dem Spoiler-Kanal im Discord, weil da können wir hemmungslos vor uns hin spoilern, ohne dass denjenigen, die die Serie noch nicht kennen, da irgendwelche Überraschungen genommen werden. Weil, wenn ihr das schon kennt, wisst ihr ja, wir haben noch so einige Plot-Twists vor uns. Ja, haben wir. Du brauchst gar nicht so Fragen gucken.
Kein Kommentar.
Kein Kommentar. Jetzt hält Sabrina das Schild hoch. Sehr schön. Ihr Lieben, das war's für heute von uns. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Episode, dann mit den Kapiteln 9 und 10, richtig?
Mhm. Ja, passt.
Ja, perfekt. Schlusswort bei Sabrina, ich bin raus. Ciao.
Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Was sagen wir dazu, wenn Leute Seiten aus Büchern reißen?
Geht gar nicht.
Das nicht.
Nein, geht gar nicht.
Also, ich sag mal, Bücher, die so vom Lesen zerfleddert sind und so, sehe ich ja alles noch ein. Aber ich mache zum Beispiel auch keine Eselsohren rein. Es ist jetzt auch, ich glaube, das erste Mal seit 45 Jahren, dass ich was in ein Buch reinschreibe.
Für mich also ist das, glaube ich, das erste Mal überhaupt.
In ein literarisches Buch. Ja, als ich noch Leseanfänger war, habe ich mir mal eine Markierung gemacht, wie weit ich gelesen hatte. Das hat meine Mutter gesehen. Das hat ein Donnerwetter gegeben. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber als Leseanfänger ist man mit so einer Seite halt schon ziemlich überfordert. Und wenn man da die Hälfte rum hat, dann macht man halt da mal einen Strich hin, damit man weiß, wo man war.
Dafür gibt es Lineale. Die kann man auch drauflegen. Ja, ich wurde hier in der Familie auch sehr gescholten dafür, dass das hier gerade mein Arbeitsexemplar ist und ich auch da Markierungen mache, weil ich das sonst überhaupt nicht mache. Und das hat sehr viel Überwindung gekostet.
Ja, aber ich finde tatsächlich bei diesem hier, wenn es unterstrichen ist oder so, gerade wenn wir uns jetzt drüber unterhalten, finde ich die Stelle auch viel, viel schneller wieder.
Ja, natürlich.
Ich habe mir jetzt auch tatsächlich überlegt, ich werde, wenn die ersten Episoden jetzt rauskommen, das ist ja nächste Woche der Fall, wir sind ja auch überhaupt nicht aufgeregt, ich werde das nochmal lesen und mir fürs Foreshadowing, also für diese ganzen Krümel, die mir so auffallen, auch nochmal eine gesonderte Farbe nehmen, damit wir da vielleicht im Fall der Fälle auch nochmal drauf zurückkommen können, weil ich könnte mir das auch sehr interessant vorstellen. Oder?
Ja.
Also da dann nochmal irgendwie, ich weiß nicht, Textmarker oder keine Ahnung, was ich nehmen werde. Ist auch egal, weil ich habe ja tatsächlich inzwischen mehrere Varianten dieses Buches. Das Schöne zum Hinstellen habe ich dann ja auch noch. Ah, die Textmarker, die trockenen Textmarker, ja, habe ich auch. Die gingen auch. Ich würde aber tatsächlich bei diesem Buch sogar den feuchten nehmen, es wäre mir egal. Weil der Band 3 der Serie, der heißt Die Nornenkönigin, der ist tatsächlich schon mal mit einem halben Liter Tee gebadet worden. Also der sieht sowieso schon nicht mehr schön aus. Den werde ich dann bei Gelegenheit auch nochmal bei Instagram zeigen. Das ist halt so der Inbegriff eines von mir häufig gelesenen Buches.